So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wenn ich mich täusche, sind wir im fünften Teil der Erklärung der Messriten. Das heißt, ich möchte heute vom Gloria handeln. Nicht die himmlischen Herrscharen, das haben wir gerade in der Heiligen Liturgie erlebt, auf Weihnachten. Nicht die hatten die ersten Worte dieses herrlichen Hymnus gesungen und der Rest, das ist kirchlichen Ursprungs. Heute werde ich folgende Punkte behandeln. Ich werde ein bisschen über die historischen Hintergründe sprechen, über die Rubriken und entsprechende Erklärungen auch abgeben über die damit verbundenen Zeremonien und zum Schluss dann eine wörtliche Interpretation des Glorias. Also erstens die historischen Hintergründe dieses Hymnus. Bevor dieser Hymnus in der Heiligen Messe rezitiert wurde, fand er in der Tat Gebrauch in den öffentlichen Frömmigkeitsübungen der Frühchristen. Die lateinische Übersetzung, die wir haben, die kommt von einem griechischen Original. Wir würden vergeblich spekulieren, wenn wir uns bemühen würden, den Urheber oder die Urheber dieses Hymnus zu finden. Aber was wir wissen, das ist, dass Papst St. Telesphorus in der Mitte des 2. Jahrhunderts bestimmt hatte, dass der Hymnus der Engel in der Christmette gebetet werde. Nicht? Natürlich sehr passend. Um das Jahr 500 verordnete ein anderer Nachfolger Petri, dass der Hymnus an allen Sonn- und Festtagen rezitiert würde. Seit St. Gregor dem Großen, das ist das Jahr 95 bis 604, beteten ihn die Bischöfe, aber niemals die Priester. Aber irgendwann fingen die Priester auch an, diesen Hymnus an Ostern, und zwar nur an Ostern, zu beten. Die gleiche Freiheit mit den Bischöfen, das Gloria zu rezitieren, wurde den Priestern im 11. Jahrhundert zuteil. Nun der zweite Punkt, nicht die Rubriken und Zeremonien. Sie erinnern sich, wir haben dieses Wort Rubrik schon mal erklärt. Rubriken sind für manche wichtiger und für manche weniger wichtig, für uns auf alle Fälle wichtig. Nicht? Das nicht treue Befolgen der liturgischen Vorschriften, das ist ein Gehorsam der Kirche gegenüber und das ist letztlich ein Gehorsam Christus gegenüber, denn die Liturgie ist ja nicht unser Eigentum, nicht? Das ist seine Messe, nicht meine Messe, sodass ich damit machen kann, was ich will, genauso wenig, nicht wie der Bauch einer schwangeren Frau nicht ihr Bauch ist, sondern das ist der Leib, der dem lieben Gott gehört, nicht? Er ist dafür verantwortlich, genauso wie für die Seele, die er erschaffen hat. Nicht? Die Rubrik, das war im Römischen Reich eben jene rote Linie, nicht entlang welcher der Zimmermann schneiden musste. Nicht? Und später dann fand diese Rubrik, dieser Ausdruck auch eben ihren Weg in die Jurisprudenz. Zunächst einmal bezeichnete das die Überschriften der Gesetzesvorschriften, die eben in roter Farbe geschrieben waren und später dann eben den Text bzw. Die Kommentare der Vorschriften selbst. Nicht? Also die Rubriken sieht man ja sogar im Schott. Nicht? Da gibt es dann auch Teile, die in Rot gedruckt sind. Und natürlich auch im Altarmissale des Priesters, dass er eben auch weiß, was ist jetzt, zu lesen, beziehungsweise was ist jetzt zu beachten. Also, wann wird das Gloria gebetet? Die Grundregel, die ist ganz einfach. Das Gloria wird nur dann gebetet, wenn in der Matutin, das heißt im liturgischen Nachtgebet dieses Tages, das Te Deum, zu Deutsch, großer Gott, wir loben dich, rezitiert wird. Gibt es Ausnahmen, und zwar den Gründonnerstag und den Karsamstag. Da wird das Gloria trotzdem gebetet, obwohl es in der Matutin kein Te Deum gibt. Nicht das Gloria und das Te Deum sind Freudenhymnen. Und die Heilige Messe entspricht eben dem göttlichen Offizium. Das ist eine Entsprechung, eine Harmonie da. Aber natürlich die Institution der Allerheiligsten Eucharistie sowie der Beginn der Osterfeierlichkeiten, die waren natürlich Grund genug für das Singen des Glorias. Weiters führen die Rubriken aus, dass in einer gewöhnlichen Votivmesse, mit Ausnahme der Votivmessen unserer lieben Frau am Samstag und der heiligen Engel, kein Gloria gebetet wird. In einer Requiem- bzw. verstorbenen Messe und der Wochentagsmesse im Advent und in der Fastenzeit ist gleichermaßen kein Gloria zu hören. Zu allen Zeiten war nämlich das Gloria ein unterscheidendes Merkmal für Feierlichkeit. Und wir müssen daran denken, dass die Votivmessen ja sozusagen Frömmigkeitsmessen sind. Die werden nicht für eine öffentliche, wichtige Sache gefeiert, sondern aus persönlicher Devotion. Darum eben zum Beispiel Votivmesse zu Ehren des heiligen Josef, Votivmesse zu Ehren des allerheiligsten Sakraments, Votivmesse zu Ehren der heiligen Engel. Und so waren es eben die Engel, die uns sozusagen das Gloria beigebracht haben, und darum fehlt es auch nie in den Votivmessen der Heiligen, in der Votivmesse der Heiligen Engel. Das Gloria wird auch vom Priester in der Votivmesse der Gottesmutter am Samstag gesprochen, weil eben, wie Sie wissen, der Samstag ganz besonders der Gottesmutter geweiht ist. Also nicht nur der erste Samstag. Klar hat die Mutter Gottes sich diesen Tag besonders erwählt, aber eben der Samstag ist im Besonderen für die Gottesmutter. Und außerdem beteten seit dem 11. Jahrhundert zunächst die Ordensleute, aber dann auch der Weltklerus und die Laien ein liturgisches Offizium, das zu ihrer Ehre, das vom Te Deum abgeschlossen wurde. Also da ein anderer Grund, warum man dann eben auch in der Messe, Votivmesse, nicht, zur Gottesmutter ein Gloria beten würde. Gut, warum das Gloria in der Totenmesse und während der Bußzeit unterlassen wird, darüber gibt der heilige Thomas von Aquin Aufschluss. Das ist in Tertia Pars, im dritten Teil der Summa Theologica, in der 83. Frage im vierten Artikel. Und er schreibt dort, dass das Gloria gesungen wird an Festen, an denen der himmlischen Herrlichkeit gedacht wird, unterlassen wird es aber in den trauervollen Liturgien, die sich auf unsere Armseligkeit beziehen. Natürlich wagt man nicht, die Himmelsglorie zu besingen, wenn wir unseres Elends gedenken, unserer Sterblichkeit, wenn wir daran denken und beweinen das schmerzhafte Schicksal der armen Seele im Fegfeuer. Nun, wie wird das Gloria gebetet? Ich lese einmal die Rubrik vor, auf Deutsch natürlich. Der in der Altarmitte befindliche Priester breitet die Hände aus, hebt sie zugleich bis auf die Schulterhöhe und spricht Gloria in Excelsis Deo. Wenn er Deo sagt, legt er die Hände aneinander und macht eine Kopfverneigung zum Kruzifix hin. Er fährt mit gefalteten Händen fort und macht zum Schluss das Kreuzzeichen über sich selbst. Also der Priester steht in der Mitte des Altars. Das ist ein Brauch, der sich eben durchgesetzt hatte, denn der Priester hatte nicht wirklich einen Grund, am Buch zu stehen. Er liest ja nichts aus dem Buch und er hat ja auch vor sich die Kanontafel. Und falls er das Gloria nicht auswendig weiß, kann er das von der Kanontafel ablesen. Aber es scheint ja passend, dass er dem Kruzifix gegenübersteht. Dieses Kruzifix, das er eben in bestimmten Abschnitten des Hymnus durch eine Kopfverneigung grüßen wird. Der Priester erhebt und breitet die Hände kreisförmig aus. Das ist eine Geste, die Sie immer wieder sehen. Das passiert Ihnen auch, wenn Sie um einen Segen bitten. Sehen Sie immer, dass der Priester sagt, Benedictio die Omnipotentis, und die Hände ausbreitet zum Himmel oder zum Kruzifix aufschaut, den Kopf verneigt, nicht? Und dass diese Bewegung, die findet auch beim Gloria statt. Und was diese Geste zum Ausdruck bringt, das ist die Liebe zu den himmlischen Dingen. Nicht? Sie zeigt, dass man sie sozusagen umfassen und besitzen möchte. Nicht? Das würde man auch beim Priestersegen eben diese ganze himmlische Fülle davon Besitz ergreifen und dann aus dieser Fülle heraus den Segen herniedergießen auf jenen, der um den Segen bat. Um eben eine unbefangene, harmonische, gleichförmige Bewegung zu gewährleisten, will die Rubrik nicht, dass die Hände über die Schulterhöhe erhoben werden. Ne? Oder man kennt auch andere Handbewegungen, nicht? Wo es auch über die Schulterbreite geht, nicht? Es ist alles nicht so erbaulich, nicht? Deswegen eben die genaue Vorschrift, nicht die Hände werden erhoben, nicht höher als die Schultern und auch nicht weiter als die Schultern. Man legt die Hände aneinander und aus Ehrfurcht vor Gottes heiligem Namen verneigt er das Haupt beim Wort Deo, nicht Gott, zum Kreuz, das eben das Bildnis Christi ist. Und weil eben das Kreuz den Sohn darstellt, deswegen verneigt sich der Priester nie für die Namen des Vaters oder des Heiligen Geistes, sondern nur für die Namen Gottes und Jesu. Und schließlich macht der Priester das Kreuzzeichen. So war das Brauch unter den ersten Christen, so ist es hoffentlich auch Brauch unter uns, nicht, dass sie sich eben so bezeichneten mit dem heiligen und machtvollen Zeichen der Erlösung am Anfang und Ende aller ihrer Handlungen. Diese althergebrachte Gewohnheit, die wurde auch für das Credo, für das Glaubensbekenntnis beibehalten, nicht? Wo ja auch zum Ende der Priester sich mit dem Heiligen Kreuz bezeichnet. Nun eine kurze Interpretation des Textes. Ich werde einfach mal den Text auf Deutsch mal vorlesen. Sie haben ihn ja nicht vorliegen. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden den Menschen, die guten Willen sind. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir verherrlichen dich. Wir sagen dir Dank ob deiner großen Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott allmächtiger Vater, Herr Jesus Christus, eingeborener Sohn, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, nimm unser Flehen gnädig auf. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Die Himmel sind jene allerhöchsten Orte, die Wohnungen der Seligen. Jemandem Ehre erweisen bedeutet, eine große Idee von jemand haben und diese Idee bekannt machen und ihn für eine herrliche Tat preisen. Das ist die Idee des Ehrens. Die Inkarnation, die Menschwerdung, die Himmel und Erde wiedervereinigt, indem sie den Menschen mit Gott vereint, offenbart den seligen Geistern unendliche Motive, Gott zu loben und ein neues Mittel, ihn so anzubeten, wie er es verdient. Darüber wurde schon mal gesprochen, wie viel Grund die Engel haben, sich mit uns zu freuen, dass Gott Mensch geworden ist. Die Engel feiern also seinen Lobpreis zum Zeitpunkt der Geburt Jesu, ob der großen Wundertaten, die Gott durch dieses Geheimnis vollbringen würde, und weil ein gotteswürdiger Anbeter in die Welt gekommen war. Da müssen wir dran denken, dass Jesus Christus wirklich der vollkommene Religiose ist. Nicht? Das heißt, jener, dessen Menschheit natürlich ganz der Gottheit geweiht ist, auf eine ganz außerordentliche Weise. Nicht? Dass die göttliche Person des Sohnes wahrhaft einen menschlichen Leib und eine menschliche Seele sich zu eigen gemacht hat. Und darauf haben die Engel natürlich auch gewartet. Nicht? Die waren natürlich ganz verwundert, wie Gott nicht wie erfinderisch in seiner Liebe gemacht hat. Nicht? Also, und niemand hat die Liebe so erfinderisch gemacht wie den dreifaltigen Gott. Nicht, obwohl es natürlich auch so ist, dass es unter den Kirchenvätern und natürlich auch unter den Theologen man ganz stark dafür hält, dass es eben dieses Geheimnis der Menschwerdung war, die den Fall Satans verursacht hat. Dass es wohl so gewesen war, dass eben Gott dieses Geheimnis ihnen geoffenbart hat und dann eben wissen wollte, ob sie diesem Gott Menschen dienen würden. Und dann kam eben dieses scheußliche Non serviam, ich will nicht dienen. Nicht diese Menschwerdung, das ist die vollkommene Verherrlichung für Gott, nämlich von einem mit unserer menschlichen Natur bekleideten Gott angebetet zu werden. Nicht? Und diese menschliche Natur, die ist bestimmt, eine lebendige, allzeit heilige und allzeit angenehme Opfergabe zu sein. Nicht? Also, das hat der himmlische Vater auch immer wieder hervorgehoben. Nicht? Dies ist mein geliebter Sohn, mein vielgeliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Also nicht nur die zweite Person, nicht in der Gottheit, sondern auch die zweite Person eben Mensch geworden. Nicht Sohn der allerseligsten Jungfrau Maria in der Zeit. Und auf Erden Friede den Menschen. Jesus Christus, der die seinem Vater gebührende Verherrlichung darbringt, bringt uns auch den Frieden, indem er Frieden stiftet durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn alles zu versöhnen, was auf Erden und was im Himmel ist. Das ist der Brief an die Kolosser 1,20. Das ist die Idee der Liturgie. Der Segen kommt als Antwort, es ist eine Aufwärts-Abwärtsbewegung, die man auch immer wieder sieht in der Liturgie. Nicht? Wir verherrlichen Gott und die Antwort ist, dass Gnaden sich ergießen. Je mehr wir Gott verherrlichen, desto mehr Gnadenschätze kommen zu uns. Deswegen ist auch das mächtigste Mittel der Selbstheiligung, möchte ich sagen, nicht? Das mächtigste Mittel der Selbstheiligung ist und bleibt die heilige Liturgie. Nicht? Als Antwort auf unser selbstvergessenes Gottverherrlichen, indem man einstimmt in dieses objektive Gebet der Kirche. Nicht? Wir erfahren es natürlich ganz besonders, jene Kleriker, nicht? Subdiakone, Diakone, Priester, Bischöfe, die ja auch zum Chorgebet verpflichtet sind, auch wenn wir nicht gemeinsam in der Kirche oder im Heiligtum beten. Nicht? Wo gezwungenermaßen uns immer wieder über Stunden und Stunden täglich gewisse Worte in den Mund gelegt werden von der Kirche, nicht? Weil wir so beten sollen, weil so Gott gepriesen sein will. Auch die Stille in der heiligen Liturgie, nicht? Das erfordert ja ein großes Opfer, eine gewisse Aszese, nicht der Stille, mit der ja leider auch zahlreiche Katholiken nichts mehr anzufangen wissen. Also wenn uns jemand sagt, ich kann die heilige Messe in der außerordentlichen Form oder die lateinische Messe oder wie sie es auch immer nennen, ich kann das nicht ausstehen. Ja, Entschuldigung, das stimmt ja was nicht. Ne? Diese armen Menschen sind ja dann wirklich spirituell völlig verformt worden. Das ist die Liturgie der Kirche immer gewesen und wo auch immer sie gefeiert wird, bringt sie reiche Früchte der Heiligkeit. Nicht? Gute Familien, gute Ehen, Berufungen zum Priester- und Ordensstand. Nicht? Aber die Antwort des lieben Gottes ist eben nicht, wir verherrlichen ihn, wir vergessen uns selbst, wir denken an ihn. Und die Antwort ist, dass er seine Gnade da niedergießt. Und letztlich hat das alles natürlich nur Kraft, eben durch das kostbare Blut unseres Herrn, nicht? Weil es eben Teil wird des Opfers Jesu Christi. Dieser Friede ist nichts anderes als die Vereinigung und das Einverständnis, nicht, die wir mit Gott, mit uns selbst und mit dem Nächsten haben müssen. Nur Jesus Christus stellt diese Ordnung unter den Menschen und auch zwischen den Menschen und Gott wieder her. Das ist völlig nutzlos zu meinen, dass man durch Politik oder irgendwelche sozialen Reformen oder was auch immer einen Frieden herstellen kann. Das kann nur Jesus Christus in seinem Blut. Durch die Liebe und Beobachtung seiner heiligen Gesetze ordnet er, Jesus Christus, den Menschenwillen, dem Willen Gottes unter. Durch die Eingießung seiner Gnade unterwirft er das Fleisch dem Geist, das heißt die Leidenschaften, die Sinne dem Verstand, indem er uns von unserem Stolz, Ehrgeiz und der Liebe zeitlicher Güter erlöst. Nicht diese dreifache Begehrlichkeit, die ist unüberwindlich, außer für Jesus Christus und für seine Gnade. Nicht? Und wer das überwinden will, wer wirklich frei sein will innerlich, wer wahren Frieden haben will, das heißt Friede erstmal mit Gott, Friede in sich selbst, eine Harmonie, eine Ordnung durch die Hinordnung auf Gott und dann auch natürlich daraus fließend den Frieden und die Harmonie mit den anderen Menschen. Das ist kein Friede, kein demokratischer Friede. Es ist ein Friede, der von oben kommt. Es ist ein vertikaler Friede, kein horizontaler Friede. Nicht? Es ist kein Friede, den wir uns schenken, indem wir uns die Hände schütteln, sondern das ist ein Friede, der herniederkommt von Christus, vom Altar. Der Altar stellt Christus dar, den der Priester küsst und dann diesen Frieden Christi, aber so weit sind wir ja noch nicht, dann hierarchisch weitergibt an den Diakon, der ihn dann zum Subdiakon bringt und so weiter. Und ich sage der Christus selber, den Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich in euch. Er gibt uns seinen Frieden, sein Frieden, der von oben herabkommt, ein Friede, der durchs Kreuz kommt, durch das Opfer, durch sein Opfer und unser Hineintreten in dieses Opfer Jesu Christi. Jesus Christus richtet unsere Verlangen auf die soliden und ewigen Güter, die unter den Menschen keinerlei Spaltungen verursachen können, nicht? Warum nicht all diese Kämpfe, all die Gewalt unter den Menschen? Warum? Weil es geht um materielle, es geht um sinnliche Dinge, die natürlich beschränkt sind und die man sich erkämpfen will, erzwingen will mit Gewalt. Denn die wahren Güter, die kann man ja nicht erobern, nicht? Die kann man sich nur schenken lassen. Ja, man muss natürlich, wie es heißt, nicht, das Himmelreich leidet Gewalt, man muss sich eine gewisse Gewalt antun, um vom Himmel so beschenkt zu werden. Das sieht man ja auch schon beim Kommunionempfang. Nicht? Ist ja nicht so, dass ich da hingehe und mir selber die Kommunion gebe, nicht? Sondern ich werfe mich hin vor Gott, wenn es meine Knie mir noch erlauben, und schließe meine Augen, mache meinen Mund auf und lass Jesus, erlaub ihm, dass er sich mir schenkt. Ich gehe nicht hin und nehme mir ihn. Ich sage, kommt immer wieder zum Ausdruck. Und die Menschen, die wir den wahren Frieden haben, das sind jene eben, die deren Verlangen sich auf diese ewigen, diese unwandelbaren Güter hinrichten. Nun, wem wird dieser Friede zuteil? Den Menschen, die guten Willens sind. Das sind jene, für die Gott zunächst einmal einen guten Willen hat, das heißt, die von Gott geliebt und geschätzt werden und die wiederum einen guten Willen für Gott haben, das heißt, ihm durch die Liebe unterworfen sind. Wir loben dich. Loben heißt, dass uns von einem anderen bekannte Gute aussprechen. Wir können natürlich Gott nicht so loben, wie er es verdient, sondern nur entsprechend unserem Vermögen. Als unerschöpflichen Gegenstand unserer Bewunderung loben wir ihn. Das ist immer der Grund für die Liturgie, die sich immer fortsetzt und die auch in der Ewigkeit, wie wir das in der Apokalypse beschrieben sehen, ihre Fortsetzung findet, beziehungsweise die in der Ewigkeit abläuft und die durch unsere Liturgie auf der Erde wiedergespiegelt wird. Nicht? Also die Liturgie ist nicht Selbstlob. Nicht? Ich lobe mich, ich preise mich, ich bete mich an. Nein. Nicht? Wir loben dich. Nicht? Wir preisen dich. Und man kann jemanden loben, der keinen Bezug zu uns hat. Aber preisen heißt, dass wir jemand, das heißt Gott in dem Fall, dankbaren Herzens loben. Als unseren größten Wohltäter. Eigentlich unser einziger Wohltäter. Nicht? Denn all den Menschen, denen wir Gutes verdanken in unserem Leben, können wir besonders auch an unsere Eltern, unsere Familien denken. Ja, von wo kommt denn das alles? Nicht? Das sind alles Zweitursachen. Die erste Ursache, das ist Gott. Er ist unser größter Wohltäter und darum verdient er unablässig unseren Lobpreis. Wir beten dich an. Nicht orare im Lateinischen, das heißt beten. Ad orare, das heißt, dass man dem Gebet gewisse Zeichen unserer Zuneigung, unserer Liebe und unserer Abhängigkeit hinzugesellen. Nicht, daher kommt das lateinische, eben, also dieser lateinische Ursprung des Wortes Anbetung, Adoratio, nämlich ad os, ad zum, os ist der Mund, zum Mund. Nicht? Weil wir eben etwas zum Mund bringen, um es zu küssen, weil es etwas ist, das wir hochschätzen. Wir verherrlichen dich. Alles, was in uns ist, alles, was von uns abhängt, soll nur im Dienst dessen gebraucht werden, von dem wir alles haben. Nicht? So leitet uns die göttliche Liturgie, unsere Altäre, dahin, dass unser Leben zur Liturgie wird. Und dann ist es nicht nur eine Stunde, oder wie lange halt auch die Messe ist, zu der man geht am Sonntag und Feiertag, sondern dann wird das ganze Leben des Christen zu einer heiligen Messe. Wir sagen dir Dank ob deiner großen Herrlichkeit. Und diese große Herrlichkeit, die leuchtet hervor in der Vereinigung der menschlichen mit der göttlichen Natur. In diesem Meisterwerk göttlicher Allmacht, Weisheit und Güte. Gott wird unendliche Verherrlichung zuteil von der göttlichen Opfergabe, die uns Barmherzigkeit und Frieden brachte. Nicht Jesus Christus ist unser alles. Nicht Jesus Christus ist derjenige, durch den wir den dreifaltigen Gott auf eine geziemende Weise verherrlichen können. Gott, allmächtiger Vater. Nicht die vorhergehenden Worte, die waren an alle drei göttlichen Personen gerichtet. Jetzt werden sie separat erwähnt. Herr Jesus Christus, eingeborener Sohn. Sobald die Kirche diesen göttlichen Sohn erwähnt, kann sie nicht so schnell abschließen. Mit ihm sich unterhalten, ihm ihre Nöte darlegen, ist ihre Freude. Das nun Folgende bringt ihre Liebe und Hoffnung zum Ausdruck, alles zu erlangen, was sie zur Erlösung begehrt. Herr und Gott, der du alles tun kannst, was du willst. Lamm Gottes, einzige dem Vater wohlgefällige Opfergabe, sozusagen geschlachtet von Anbeginn der Welt, dem durch sein Blut alle untertan sind. Sohn des Vaters, noch einmal Sohn des Vaters, warum? Weil Jesus Christus durch seine Auferstehung ein neues Leben annahm. Und so wird er auf eine besondere Weise zum Sohn des Vaters, der ihn verherrlicht, indem er ihn zum ewigen hohen Priester macht und spricht, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, du bist Priester in Ewigkeit. Psalm 2 und Hebräerbrief 5,5. Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser, nimm unser Flehen gnädig auf. Berührt von der Erlöserliebe Jesu können wir ausrufen, weil du gesandt bist, die Sünden der Welt hinwegzunehmen, nimm unser Gebet zur Sühne der Unsrigen an, der du sitzest zur Rechten des Vaters. Als ob wir zu ihm sprechen, mit deinem Blut hast du für uns bezahlt und erfreust dich schon der Belohnung dieser Erlösung, zur Rechten des Vaters sitzend, um allzeit Fürsprache für uns einzulegen. Erbarme dich unser, nicht? Um allzeit Fürsprache für uns einzulegen. Das ist der Hebräerbrief 7,25. Denn du allein bist der Heilige, wahrhaftig von deinem Thron fließen doch alle Gnaden hernieder. Du bist der einzige Hohepriester, heilig, frei vom Bösen, rein, nicht aus der Reihe der Sünder, sondern über die Himmel erhoben, der es nicht wie die anderen Hohepriester nötig hat, Tag für Tag zuerst für seine eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die Sünden des Volkes. Denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst zum Opfer darbrachte. Beeindruckende Worte, wiederum der Hebräerbrief 7, 26 und 27. Du bist der einzige Heilige, der als seine Glieder alle Heiligen in sich schließt. Nicht? Und diese heiligen Glieder des mystischen Leibes Christi, der Kirche, die besitzen überhaupt keine Heiligkeit, außer in und durch Jesus Christus. Du allein bist der Herr. Durch deine göttliche Natur und Erwerb hast du dieselbe Autorität wie der Vater und der Heilige Geist, weil du uns durch dein Blut erlöst hast. Du allein der Höchste, Jesus Christus, der Allerhöchste, der Gottmensch, der Gott gleich ist, mit dem Heiligen Geist in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen. Täglich erneuert sich Gottes glorreiche Inkarnation, Menschwerdung, in der Heiligen Messe. Nicht nur die Engel, sondern gerade auch wir haben allen Grund zu frohlocken und zu ruhen in der Herrlichkeit des menschgewordenen Gottes, indem wir singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden allen Menschen guten Willens. Die Heilige Messe ist und bleibt für uns die Quelle der übergroßen Freude. So war es auch für die Heiligen. Die Heilige Messe, die im Zentrum unseres Lebens steht. Und wenn wir auch vielleicht nicht immer das Glück haben, beim Heiligen Messopfer täglich sein zu können, aber dass wir doch unsere Gedanken sich um den Opferaltar drehen, dass die Heilige Eucharistie, nicht der Herr mit Gott, Heiler Mensch und mit Fleisch und Blut, wahrhaft im Zentrum unseres Denkens und Wollens steht. Gott schenke uns diesen guten Willen, von dem im Anfang des Glorias die Rede ist, nämlich durch die Vereinigung und das Mitwirken unseres Menschlichen mit seinem göttlichen Willen. Nicht dadurch wird unser Wille gut, indem wir unseren Willen vereinigen, dieser Wille, nicht der geschwächt, der verblendet wurde, der verwundet wurde durch die Erbsünde, der wird wieder gut, nämlich nur dadurch, dass sich unser Wille mit dem Willen Gottes vereinigt. Dann sind wir diese Menschen guten Willens. Möge er uns lieben ohne Hindernis, auf dass er die Quelle aller Güte sei, die er uns schenken möge, und mögen wir einen guten Willen für Gott haben. Wir können jene nie übertreffen, und darum ahmen wir Maria nur nach und flehen nur ihre mächtige Fürsprache, deren Wille allezeit eins war, vollkommen eins war mit dem göttlichen Willen, die Gott mehr liebte als alle Engel und Heiligen zusammengenommen.